Ja, ich möchte euch heute Morgen auch ganz, ganz herzlich grüßen. Schön, dass ich wieder unter euch sein darf. Das letzte Mal hatte ich mit euch ein kurzes alttestamentliches Bibelbuch, das so ein bisschen ein Schattendasein fristet, gemacht. Und ihr habt geduldig zugehört. Und heute möchte ich mit euch ins Neue Testament gehen, sozusagen den Propheten Nahum des Neuen Testamentes. Es ist der viertkürzeste Brief im Neuen Testament. Auch selten gelesen, selten wahrscheinlich auch darüber gepredigt wird. Der ebenfalls wie Nahum sehr, sehr ernst über Gericht spricht und doch gleichzeitig einer der schönsten Briefschlüsse, einer der schönsten Schlussakkorde, der mutigsten und hoffnungsvollsten Ausblicke hat, die uns das Neue Testament gibt. Und zwar soll es um den Judasbrief gehen. Ich weiß nicht, wer von euch hat sich schon mal tiefer mit dem Judasbrief beschäftigt? Okay, leichtes Nicken. Aber es ist trotzdem eher ein Brief, der in Schattendasein führt, wenn man es vergleicht mit den Paulusbriefen, auch wenn man es vergleicht mit Petrusbrief oder Jakobusbrief oder auch den Johannesbrief. Und deshalb möchte ich mit euch bitten, dass ihr mit mir aufschlagt, wer eine Bibel dabei hat, und ich möchte mit euch zu Beginn den ersten den Judasbrief einmal komplett lesen. Er ist leicht zu finden, ist der letzte Brief vom Buch der Offenbarung, also ziemlich hinten. Und ich beginne ab Vers 1. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, denen Gott, dem Vater geliebten und in Jesus Christus bewahrten, berufenen, Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt. Geliebte, während ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, die die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber, die ihr ein für allemal alles wisst, daran erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, zum anderen die vertilgte, die nicht geglaubt haben. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich ebenso wie jene der Hurerei ergaben und anderem Fleisch nachgingen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers erleiden. Doch ebenso beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten die Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bibliams hingegeben und in dem Widerspruch Korahs sind sie umgekommen. Diese sind die Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, von Winden hinhergetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Diese sind Murrende, mit ihrem Los Unzufriedene, die nach ihren Begierden wandeln, und ihr Mund redet stolze Worte, um des Vorteils willen bewundern sie Personen. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an den von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochen, an die von unseren Aposteln des Herrn Jesus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, am Ende der Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen Begierden der Gottlosigkeit wandeln. Diese sind es, die sich absondern, natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Und die einen, die streiten, weist zurecht, die anderen aber rettet mit Furcht aus dem Feuer reißend, indem ihr auch das vom Fleisch befleckte Kleid hasst. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Ja, fangen wir zunächst einmal damit an, wer hat diesen Brief geschrieben. Und der Autor dieses Briefes stellt sich in Vers 1 ja auf eine dreifache Weise vor. Er nennt seinen Namen Judas. Er nennt sich ein Knecht Jesu Christi. Und das ist schon mal wichtig, er ist offensichtlich kein Apostel. Auch in Vers 17 haben wir das ja gelesen, da verweist er auf die Apostel, drückt es aber so aus, dass man klar erkennen kann, dass er selbst nicht zu diesem Kreis der Apostel gehörte. Er war also selber kein Apostel. Und dann nennt er sich noch der Bruder des Jakobus. Und wenn ihr das Neue Testament durchforstet, dann findet ihr, dass es zwei Brüderpaare gibt, Judas und Jakobus. Und die Tradition war eigentlich schon immer die, und es spricht sehr viel dafür, dass es sich bei diesem Judas um den Halbbruder des Herrn Jesus handelt. Und zwar haben wir im Neuen Testament verschiedene Bibelstellen. Wenn ihr zum Beispiel Markus Kapitel 6, Vers 3 aufschlagt, dann lesen wir davon, dass der Herr Jesus Halbgeschwister hatte, von denen Josef der Vater war und Maria die Mutter. Und was aber interessant ist, die Stellen, wo uns diese in den Evangelien genannt war, da sieht man klar, sie haben nicht an den Herrn Jesus geglaubt. Sie haben ihn nicht für den Messias, nicht für den Erretter, nicht für den Erlöser gehalten. Was aber dann interessant ist, wenn wir in die Apostelgeschichte hineingehen, also nach dem Tod und der Auferstehung des Herrn Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 13, da finden wir ja, dass sich 120 Gläubige im Obersaal in Jerusalem versammelt haben und gewartet haben auf die Verheißung des Vaters, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und da wird ausdrücklich genannt, Maria seine Mutter und seine Brüder. Das heißt, zwischen dieser Zeit der Ablehnung in den Evangelien und seinem Tod und seiner Auferstehung muss unter diesen Halbgeschwistern, unter diesen Halbbrüdern des Herrn Jesus etwas geschehen sein. Sie müssen durch die Gnade Gottes zum Glauben an den Herrn Jesus als ihren Messias und Retter gekommen sein und haben sich zu diesem Kreis der 120 gehalten. Dann lesen wir weiter in Vers 1 über die Empfänger. Und da fällt uns zunächst einmal auf, dass es nicht heißt, wie in vielen Briefen, an die Gemeinde in Ephesus, in Korinth oder sonst was. Sondern die Briefempfänger werden mit drei Merkmalen vorgestellt, aber wir finden keine Ortsangabe, wo wir sie zu verorten haben. Und daraus müssen wir schlussfolgern, dass der Judasbrief ein allgemeines Rundschreiben war, das an alle Christen ohne Ausnahme, an alle Kinder Gottes gerichtet ist. Wir haben dann in Vers 2 den Segenswunsch, möchte nochmal kurz aber darauf hinweisen, wie er seine Empfänger vorstellt. Den in Gott, dem Vater, Geliebten und in Jesus Christus bewahrten Berufene. Also sie sind von Gott, dem Vater, geliebt. Sie sind in Jesus Christus. Sie sind Berufene, aber nicht nur einfach Berufene, sondern sogar bewahrte Berufene. Warum hat Judas diesen Brief geschrieben? Und den Schreibanlass nennt er uns in Vers 3 und Vers 4. In Vers 3 den Schreibanlass und in Vers 4 den Grund, warum er diesen Brief oder dieses Thema, das der Geist Gottes ihm eingegeben hat, wie es dazu kam. Lass uns nochmal anschauen, Vers 3. Geliebte, während ich allen Fleiß anwande, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Und das ist jetzt interessant, hier sagt uns Judas, eigentlich hatte ich vor, euch über etwas ganz anderes zu schreiben. Nämlich über unser gemeinsames Heil. Aber es gibt konkreten Anlass, konkrete Situationen, die dazu geführt haben, dass der Geist Gottes sozusagen das Thema verändert hat. Dass ich über etwas anderes schreiben musste, als wie das, was ich ursprünglich vorhatte. Sein ursprüngliches Thema, er wollte allen Fleiß anwenden, über das gemeinsame Heil der Gläubigen zu schreiben. Aber dann sagt er, ich war genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Das heißt, der Judasbrief hat den Zweck, die Absicht, uns zu ermahnen, ermutigen, motivieren, aber auch zurechtweisen, wo es nicht stattfindet, dass wir für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Der Judasbrief ist also eine Aufforderung für uns Gläubige zum Kampf. Und es ist klar, wo es Kampf gibt, da gibt es offensichtlich auch einen Feind. Da gibt es offensichtlich jemand, der einen Kampf notwendig macht. Zunächst einmal, für was sollen wir kämpfen? Er nennt es hier für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben. Und jetzt ist es so, ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, im Neuen Testament hat das Wort Glauben eine zweifache Bedeutung. Es kann sich einmal beziehen auf die Handlung des Glaubens. Oder aber auch den Inhalt des Glaubens gut, das, was geglaubt wird, ja, was meinen Glauben inhaltlich und mein Bekenntnis ausmacht. Und in diesem zweiten Sinne, und das ist vor allem, da kann man das oft erkennen, wenn der bestimmte Artikel eben davor steht, er sagt hier ja den überlieferten Glauben, dann meint es, des Glaubens gut. Also das, was wir glauben sollen, den Inhalt unseres Glaubens. Und da sagt er nochmal zwei Dinge dazu aus, der ist ein für alle Mal überliefert. Das heißt, der ist abgeschlossen. Es wird zu diesem Glauben, was wir glauben sollen, nicht ständig etwas hinzugefügt. Und das ist gerade wichtig, auch in heutiger Zeit zu lehren, wo es ja ständig Bewegungen gibt, die sagen, so spricht der Herr. Und dann müsste man ständig unser Glaubensgut erweitern und sie tun ja auch völlig neue Lehren immer wieder anfügen. Also hier haben wir einen klaren Beweis dafür, dass der Kanon der Schrift abgeschlossen ist. Es ist etwas klar Umrissenes, etwas, das ein für alle Mal überliefert worden ist. Und dafür sollen wir kämpfen. Das heißt, ernsthaft ringen. Du und ich, wir haben jeder von uns die Verantwortung, weil das ist auch interessant, der Judasbrief richtet sich in seiner Aufforderung an den Einzelnen. Ja, ich kann nicht sagen, es ist okay, wenn die Gertrud das macht, die Gertrud vorne an der Front, ich lehne mich etwas zurück. Sondern jeder Einzelne von uns hat die Verantwortung, von Gott her diesen Kampf für das Glaubensgut zu kämpfen. Das heißt, dafür zu kämpfen, mit aller Kraft, mit aller Energie, fortwährend auch zu verteidigen, das Wort Gottes, die Überzeugungen aus dem Wort Gottes, unser Bekenntnis aus dem Wort Gottes, aber auch einen entsprechend dem Wort Gottes, einen entsprechend dem Glaubensgut, denn das gehört nämlich mit dazu, einen entsprechenden Lebenswandel. Weil dieser ein für alle mal überliefernde Glaube auch den Wandel mit beinhaltet. Und dann nennt er in Vers 4 den Grund, warum, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber ich möchte es euch ganz kurz versuchen, überblickmäßig zu zeigen. Die Bibel spricht letztendlich, dass es drei Gefahren für den Kreis der Gemeinden, für den Kreis derer gibt, die sich zum Herrn Jesus bekennen. Und zwei davon findet man in der Abschiedsrede des Apostel Paulus an die Ältesten Ephesus. Wer das zu Hause nachlesen will, gerne die Verse Kapitel 20, die Verse 29 und 30. Und die erste Gefahr ist, dass Paulus sagt, dass er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und das ist genau die auch Judas meint, wenn er davon spricht, es haben sich Menschen eingeschlichen. Das heißt, es kommen aus der Welt in den Kreis der Gläubigen, in die Kreise derer, die sich zum Herrn Jesus bekennen, ein Bekenntnis zum Herrn Jesus ablegen, kommen Menschen von außen in der Welt hinein und sie sind aber von ihrem Charakter, von ihrem Wesen her, sind sie Wölfe. Der Herr Jesus spricht dieses Thema auch an, Matthäus 7, in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 15, da spricht er von Wölfen in Schafskleidern. Das heißt, nach außen sind sie oft nicht zu erkennen. Sie haben das gleiche Bekenntnis. Sie benutzen die gleichen Vokabeln. In gewisser Weise auch in manchem auf den ersten Blick das gleiche Verhalten. Sie singen die gleichen Lieder. Sie haben zumindest die gleiche Bibel unterm Arm. Aber in ihrem Charakter, ihrem Wesen her sind sie Wölfe. Die zweite Gefahr nennt der Apostel Paulus einen Vers weiter in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 30, und er sagt, und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Also das ist die zweite Gefahr, dass innerhalb der Kreise der Gläubigen werden Menschen aufstehen und die werden, weil sie irgendwelche Sonderlehren vertreten oder sonst irgendwie abirren, werden sie Menschen sozusagen vom Gläubige, vom Herrn Jesus abziehen und an sich binden und dadurch innerhalb der Kreis der Gläubigen, Kreis der bekennenden Christen sozusagen Gruppierungen, Parteiungen, im schlimmsten Fall Sekten bilden. Das ist die zweite Gefahr vor der Paulus warnt. Und dann gibt es noch die dritte Gefahr, die finden wir im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 18 und 19. Und die bezeichnet Johannes als sogenannte Antichristen. Und er spricht schon davon, dass in der Apostelzeit, und Johannes war ja der, der zeitlich am spätesten seine Briefe geschrieben hat, so etwa zwischen 90 und 100 nach Christus, also wo das Christentum ein Stück weit schon etabliert war. Und da sagt er bereits schon zu der Zeit, also er spricht nicht von unserer heutigen Zeit, sondern schon damals sagt er, es sind viele Antichristen geworden. Und dann sagt er Folgendes, sie sind von uns ausgegangen, also aus den Kreisen der Gläubigen, aber sie waren nicht von uns. Woran erkennt man das? Dadurch, dass sie die Kreise der Gläubigen verlassen haben. Das heißt, es sind also Menschen, die in den Kreisen der Gläubigen groß geworden sind und dann in die Welt gehen und in der Welt aber gleichzeitig zu den größten Feinden und Gegnern des Christentums und des christlichen Glaubens werden. Ich möchte euch zwei Beispiele nennen. Nietzsche, der Philosoph Gott ist tot, war Pfarrersohn. Der ist in den Kreisen der Gläubigen aufgewachsen. Und noch schlimmer, wer vielleicht seine Vergangenheit in der Rockmusik, in der Rockszene hatte, da gibt es eine Galionsfigur, im Grunde genommen, der die philosophische Grundlage für den modernen Satanismus gelegt hat, Aleister Crowley. Ich weiß nicht, ob dem schon mal von euch jemand gehört hat. Und Aleister Crowley ist in einem der strengsten Gruppierungen der Brüderbewegung aufgewachsen. Sein Vater war Evangelist und er beschreibt seine Jugendzeit, wie er fasziniert war, vor allem von der Offenbarung des Johannes, ja, von diesen ganzen Bildern mit Drachen und so weiter und so fort. Und Aleister Crowley hat sich dann völlig vom christlichen Glauben abgewandt. Er hat sich sogar später selber als seine eigene Religion erfunden, wo er sich selber als Gott ausrufen lassen hat. Und sein Grundcredo war in Anlehnung an das alte King James Englisch, wo es im Vater Unser heißt, dein Wille geschehe, hat er daraus gemacht, in der gleichen imitierenden Sprache, tue, was immer du willst. Also der Mensch als das absolute Maßstab, der Wille des Menschen ist das alles Entscheidende. Und wie gesagt, er hat sich in Kreisen der Gläubigen aufgewachsen, wo in der Regel das Evangelium verkündigt wurde. Sein Vater selber Evangelist, hat er sich selber als Gott, der angebetet werden sollte, von seinen Anhängern ausrufen lassen. Und heute haben wir ein ganz anderes Thema. Das ist vor allem für solche wichtig, die Jugendliche haben, ich weiß nicht, ob wir schon mal das gehört haben, von der Dekonstruktion des Glaubens. Dass es namhafte Prediger, Verkündiger gibt, vor allem auch viele Lobpreisleiter, die ein Stück weit in der christlichen Szene, vor allem unter Jugendlichen, Superstars waren und die auf einmal ihren Glauben dekonstruieren. Das heißt, das Höchste des christlichen Glaubens ist nicht mehr der Glaube, sondern der Zweifel. Die höchste Stufe der Frömmigkeit ist nicht mehr zu glauben und Gott zu fürchten, sondern Gott anzuzweifeln, das Wort Gottes anzuzweifeln. Und im Endeffekt ist das Ergebnis, sie verwerfen ihren Glauben völlig, bezeichnen sich auch nicht mehr als Christen. Aber schreiben massenhaft Büchern und reißen natürlich viele von den Jugendlichen, die sie vorher beeindruckt haben, reißen sie damit mit. Und das sind zum Beispiel so Beispiele von Leuten für die Gefahr, wo aus den Kreisen der Gläubigen hinausgehen in die Welt und dann sozusagen von Wölfen kommen, die von außen wiederum versuchen, den christlichen Glauben aufzufressen und wogegen wir kämpfen müssen. Aber, gehen wir zurück zum Judasbrief, und in Vers 4 nennt er uns dann auch zwei ganz entscheidende Grundmerkmale kennzeichnen, die solche Leute, die von außen in die Kreise der Gläubigen sich einschleichen. Sozusagen wie so U-Boote, eintauchen und oft auch schwer zu erkennen sind. Er sagt Folgendes: Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, die die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Das heißt, er nennt zwei Schlüsselkennzeichen. Erstens, sie verkehren die Gnade Gottes in Ausschweifung. Sie nehmen die Gnade Gottes her als ein Freibrief für ein ausschweifendes, zügelloses Leben. Und wie oft hört man diese Schlagwörter? Ja, wir als Christen sind doch frei. Gott ist Liebe. Und das, mit was ihr immer kommt, das ist doch nicht halbentscheidend. Lebe doch so, wie es dir gefällt. Gott ist Liebe und wir sind frei, die Freiheit in Christus. Du wirst doch jetzt nicht mit irgendwelchen Geboten, Gesetzen oder sonst was kommen. Und dazu im Gegensatz steht völlig die biblische Gnade. Weil dieser Punkt so wichtig ist, möchte ich mit euch zwei Stellen lesen über die Gnade, was die Bibel über die wahre Gnade Gottes aussagt. Als erstes Titus Kapitel 2. Da heißt es in Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen heilbringend für alle Menschen. Und dann in Vers 12, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitpunkt. Hier spricht Paulus über die Auswirkungen der Gnade und dass die Gnade eine wirksame Gnade ist. Und was bewirkt die Gnade? Genau das Gegenteil von Zügellosigkeit, genau das Gegenteil, dass die Gnade zum Sündigen verführt, zum Sündigen anleitet, sondern Paulus sagt hier, sie unterweist uns, oder englische Bibeln haben ja teilweise übersetzt mit trains us, also trainiert uns, leitet uns an, erzieht uns, nämlich gerade was, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und letztendlich ein Leben zum Wohlgefallen des Herrn führen. Also wenn wir feststellen wollen, ob es sich wirklich um die Gnade Gottes handelt, dann ist eine sichere Frucht, ein sicheres Kennzeichen davon, dass Sünde überwunden werden kann. Das ist nämlich das, was die wahre Freiheit in Christus ausmacht. Und dass es führt zu einem Leben in der Gottesfurcht, ein Leben, das die Ehre Gottes sucht, nicht die Verwirklichung der eigenen Lüste, und ein Leben, das letztendlich zur Verherrlichung in der Furcht Gottes sein möchte. Noch eine zweite Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 28. Da heißt es deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns Gnade haben, durch die wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht. Ja, auch hier wiederum interessant, was ist die Bewirkung der Gnade? Was wirkt die Gnade aus? Dass wir Gott wohlgefällig dienen mit Frömmigkeit, mit Gottesfurcht. Das heißt, die Gnade bewirkt Gottesfurcht und die bewirkt, dass wir Gott wirklich in einer angemessenen, ihn ehrenden, ihn verherrlichten Weise ihm dienen wollen. Ihr kennt alle sicherlich das Lied Amazing Grace. Und John Newton hat es auf meisterhafte Weise dargestellt. Er sagt auf Englisch: It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. Heißt auf Deutsch sinngemäß so: Es war die Gnade, die mich lehrte, die mein Herz lehrte, Gott zu fürchten. Und gleichzeitig ist es die Gnade, die mir meine Furcht wegnahm. Die Gnade wirkt, was meint er damit? Auf der einen Seite wirkt die Gnade Furcht Gottes und auf der anderen Seite nimmt mir die Gnade die Furcht vor dem Gericht Gottes, weil ich weiß, dass der Jesus stellvertretend für mich hingegeben wurde am Kreuz von Golgatha und er meine Sünden und das Gericht, das ich eigentlich verdient hätte, dass er dieses Gericht getragen hat und ich mich deswegen nicht mehr fürchten muss. Wisst ihr, es ist ja so, wie leicht kriegt man heute den Stempel Gesetzlichkeit aufgedrückt? Wenn man vom Wort Gottes her was verbindlich einfordert, dann gibt es manche Kreise, wo das Wort Gesetzlichkeit wirklich inflationär gebraucht wird. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, die Bibel, das Neue Testament, da gibt es das Wort Gesetzlichkeit gar nicht. Es gibt den Sachverhalt und ich möchte es auch klar nicht kleinreden, dass in vielen Kreisen von Gläubigen Gesetzlichkeit herrscht und es zum großen Schaden für die Gläubigen ist. Ja, das ist die eine Seite. Aber das andere Problem ist, dass heute oft in einem falschen Verständnis von Gnade und Freiheit alles, sobald irgendetwas verbindlich vom Wort Gottes, und das ist wichtig, vom Wort Gottes, eingefordert wird, dass dann sofort man sich rauswindet, als gesetzlich. Übrigens auch interessant, das ist das Gleiche wie mit Weltlichkeit. Weltlich und gesetzlich sind ja immer die anderen. Oder habt ihr schon mal einen Gläubigen gehört, der gesagt hat, ich bin weltlich und ich bin gesetzlich? Aber die Bibel zeigt uns, es gibt ein anderes, genauso ein zweites großes Problem. Nicht nur, dass Menschen irgendwelche Gebote aufstellen, die weit über die Schrift hinausgehen und dass sie diese menschlich gemachten Ordnungen zum Maßstab machen, ob Gott einen angenommen hat, in manchen Kreisen sogar, ob man errettet wird. Ja, geht dein Rock jetzt über den Knöchel oder nicht? Aber das andere Problem, wo wir haben, wo uns die Bibel auch warnt, ist das Problem der Gesetzlosigkeit. Dass es Menschen gibt, die sich zum Herrn Jesus bekennen und die alle Ordnungen von sich werfen, die letztendlich in ihrem eigenen Willen dahin leben wollen. Und genau vor diesen Menschen warnt uns hier der Judasbrief. Sie haben sich von nebenher eingeschlichen und sie verkehren die Gnade Gottes in Ausschweifungen. Sie benutzen das Wort Gnade und machen das zu einem Sprungbrett, zu einem Anlass, um das, was das sündig verdorbene Fleisch, der verdorbene Mensch, der gefallene Mensch, um das, was er will, nach dem, was er Hunger hat, um das zu befriedigen und auszuleben. Der zweite Charakterzug ist, es wird gesagt, sie verleugnen den Gebieter und Herrn Jesus Christus. Interessant, hier wird für den Herrn Jesus ein sehr starkes Wort verwendet, Gebieter. Und das kennen wir im Deutschen als negativen Begriff. Hier steht im Griechischen das Wort Despotos, wovon unser Wort Despot herkommt. Aber das Griechische meint diesen Begriff Despot zunächst einmal gar nicht negativ, sondern Despot heißt einfach Alleinherrscher. Und der Herr Jesus ist der Alleinherrscher, nämlich der über die ganze Schöpfung. Und das heißt, diese Leute leugnen seine Person. Sie leugnen seine Gottheit, seine Souveränität, seine Macht. Und sie leugnen, dass er Herr ist. Und das ist seine Autorität, sein Herrschaftsanspruch auf das Leben des Einzelnen, der sich zu ihm bekennt. Und da müssen wir auch aufpassen, wie leicht kommt uns das in Gebeten und sonst wie über die Lippen, Herr Jesus. Aber ist uns eigentlich bewusst, was es heißt, Jesus ist Herr? Und das ist ja das Grundbekenntnis des christlichen Glaubens. Jesus ist Herr. Und das beinhaltet, dass Jesus auch einen Anspruch auf mein Leben hat. Das müssen wir uns immer bewusst sein. Mit der Erlösung, mit der Errettung und das bewirkt die Gnade Gottes, gebe ich den Herrschaftsanspruch auf mein Leben auf. Errettung heißt, oder wenn man dieses, wie es heute oft bezeichnet wird, Bekehrung nehmen. Bekehrung heißt, ich gebe meinen Platz auf dem Thron meines Lebens auf Und der Herr Jesus sitzt ab sofort auf diesem Thron. Und er hat das Recht, über mein Leben, auch über meine Lebensbereiche, meinen Umgang mit Geld, Umgang mit meinen Kindern, mit meiner Ehefrau und so weiter und so fort, hat er den Anspruch und das Recht, darüber zu herrschen. Und es ist die Verantwortung von uns Gläubigen, entsprechend seinem Willen das auszuleben. Denkt an 1. Korintherbrief Kapitel 6. Wir gehören nicht mehr uns selbst. Und hier kommen jetzt aber Leute, die ganz praktisch durch ihren Lebenswandel sozusagen beweisen, dass immer noch sie selber auf dem Thron sitzen. Sie sind die Könige des Lebens. Der Herr Jesus hat in ihr Leben nicht hineinzuregieren, nichts zu sagen, sondern sie sind ihre eigenen Herren. Bevor jetzt aber jemand vielleicht mit einem wankenden Gemüt noch weiter wankend wird, möchte ich euch darauf aufmerksam machen, dass Judas von Anfang an klar macht, dass es sich bei diesen von neben eingeschlichenen nicht um Gläubige handelt. Und deswegen wollen wir einfach kurz anschauen, wenn er anschaut, diese Gegenüberstellung, wie er die Briefempfänger anredet und wie er, ich nenne es jetzt mal, diese Verführer anredet. Und das kann uns gleichzeitig auch als Kinder Gottes, wenn wir sehen, was er über uns schreibt, mit großer Freude, Dankbarkeit erfüllen und zur Anbetung führen. Über die Briefempfänger sagt er, Gott ist ihr Vater. Er sagt, sie sind der Gegenstand seiner Liebe. Und das ist auch eine Besonderheit im Judasbrief. Wir finden 4-mal im Judasbrief die Anrede Geliebte. Sie sind Geliebte von Gott und sie sind auch Geliebte von Menschen, nämlich von dem Schreiber, von Judas. Ihre Stellung ist in Jesus Christus. Sie sind Berufene, sogar bewahrte Berufene. Sie haben gemeinsam Anteil an dem Heil mit dem Schreiber des Briefes, der sich selber einen Knecht Gottes, einen Knecht Jesu Christi nennt. Und der Judasbrief spricht auch klar über ihre Zukunftshoffnung. Vers 21b, die große Zukunftshoffnung für sie ist das ewige Leben. Und dann gibt er noch die großartige Verheißung in Vers 24, dass Gott sie untadelig, und da verwendet er einen Begriff, den wir aus der Opfersprache des Alten Testamentes kennen, dass nämlich ein Opfer ohne Fehl, ohne Makel, ohne Flecken war. Und so in dieser Weise, das heißt vollkommen mit Gott übereinstimmend, ist ihre Zukunftshoffnung, dass Gott sie so für sein Angesicht, für seine Herrlichkeit stellen wird. Und da kann man doch nur ergriffen sein, erstaunen, was die Gnade Gottes mit Sündern macht. Und wenn wir einmal das zusammenordnen, zusammenfassen, was Judas in seinem Brief hier sagt, dann können wir Gott wirklich für sein Werk, für seine Gnade nur von ganzem Herzen Dank sagen. Dem gegenüber stehen aber diese Nebeneingeschlichenen. Er sagt, sie sind Gegenstand seines Gerichtes. Auch interessant, wie er sie anredet. Er nennt sie gewisse Menschen. Da kommt ja schon eine innerliche Distanz zum Ausdruck. Er sagt in Vers 19, es sind natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Und damit ist klar, dass sie nicht errettet sind, dass sie keine Kinder Gottes sind. Er verwendet 5-mal den Ausdruck diese. Und das drückt rhetorisch Distanz auf. Ja, wenn ihr mit jemandem redet und dann sagt ihr, ja, dieser da drüben, dann baut ihr damit Abstand auf. Dann zeigt ihr, mit dem habe ich eigentlich nichts zu tun. Der gehört nicht zu mir, der ist mit mir nicht verbunden, der hat mit mir nicht Gemeinschaft. Dann bezeichnet er sie als Gottlose. Und genauso wie er bei den Gläubigen das ewige Schicksal klar betont, betont er auch bei diesen Verführern ihr ewiges Schicksal. Es wartet auf sie das Dunkel der Finsternis, wo sie in Ewigkeit aufbewahrt werden und auch das ewige Gericht. Und wenn er Vers 4 anschaut, dann betont Judas sogar, dass das von vornherein schon so feststeht. Er sagt nämlich, denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet sind. Ja, diese Leute sind eine Riesengefahr für die Kreise der Gläubigen. Aber er mutigt sofort und sagt, für diese Leute ist von vornherein schon das Gericht, das, was Gottes Urteil über sie ist. Also lasst euch da nicht ins Boxhorn reden. Die mögen noch so fromm, noch so blumige, noch so schöne christliche Worte benutzen, genau das gleiche Vokabular haben wie ihr, ganz bibeltreu wirken. Lasst euch trotzdem nicht blenden. Von Gottes Urteil her steht von Anfang an schon fest. Sie sind zum Gericht verurteilt. Und dieses Gericht ist unausweichlich. So, und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen, euch einen Überblick geben, weil der Judasbrief auch wie eine wirklich kunstvoll aufgebaut ist. Wir haben gesehen, die Verse 1 und 2, der Schreiber, der Empfänger, der Segenswunsch. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Der Judasbrief beginnt mit dem gleichen Thema, mit dem er auch endet. Nämlich mit dem Thema der Bewahrung. Wir haben gelesen in Vers 1, er schreibt an bewahrte Berufene, den in Jesus Christus bewahrten Berufenen. Und der Judasbrief endet aber mit einem Lobpreis, über Gott, weil Gott vermag, ja was vermag er? Er vermag die Gläubigen ohne Straucheln zu bewahren. Das heißt, das Thema der Bewahrung ist sozusagen wie ein Bildrahmen, an dem der ganze Judasbrief aufgehängt ist. Und wir reden oft von dem Werk des Herrn Jesus, völlig in Ordnung, aber wir vergessen manchmal das Werk des Vaters. Und das Werk des Vaters ist, dass er die Seinen bewahrt. Denkt auch an das hohe priesterliche Gebet. Was betet der Herr Jesus? Vater, bewahre sie. Und er betet es zweimal. Einmal bewahre sie allgemein und dann das zweite Mal bewahre sie vor dem Bösen. Also ein ganz großes Thema und etwas, für das wir von ganzem Herzen wirklich danken und die Gnade Gottes preisen können, das Werk des Vaters der Bewahrung. Und das gerade in Zeiten, wo wir durch so viele Stürme auch in den Kreisen gehen müssen, wo so viele Gefahren lauern, dass solche Menschen sich neben einschleichen und, das sieht man dann auch weiter unten, ihren Schaden anrichten. Dann haben wir gesehen, Verse 3 und 4, den Schreibanlass. Und da ist ein Schlüssel, der ein für alle Mal den Heiligen überlieferte Glaubensgut. Und dann haben wir ja gelesen, das Gericht ist für solche zuvor schon aufgezeichnet. Und das bringt uns zum ersten Abschnitt. Jetzt geht er nämlich hinein in die Geschichte, um am Handeln Gottes zu zeigen, dass Gott schon immer solche Menschen gerichtet hat. Er macht es zuerst, indem er drei Ereignisse aus dem Alten Testament in den Versen 5 bis 7 herannimmt. Nämlich einmal die Wüstenwanderung. Und damit macht er klar, Gott hat schon immer, das zieht sich wie ein roter Faden, hat schon immer den Unglauben gerichtet. Und sie werden genannt Gottlose. Das zweite, was er nennt, ist das Gericht über die Engel. Und da geht es um Auflehnung, um Rebellion gegen die von Gott gegebenen Ordnungen, gegen seine Autorität und damit gegen Gott selbst. Und er zeigt auf, das hat Gott von Anfang an, zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, gerichtet. Und das dritte Ereignis, das er nennt, ist Sodom und Gomorra. Gott richtet sexuelle Unmoral. Ausschweifung. Und was dann interessant ist, er schlägt dann immer wieder die Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart, indem er sagt, ebenso wie jene. Diese wurden damals gerichtet und genauso, ebenso werden die, die jetzt sich neben eingeschlichen haben, die unter euch ihr Unwesen treiben, werden sie genauso gerichtet werden. Dann in Vers 8 beschreibt er, charakterisiert er die Verführer, schlägt wiederum die Brücke, ebenso auch diese, um noch einmal, das ist falsch, muss Vers 9 heißen, um dann wiederum ein Beispiel aus der Geschichte zu nehmen, um den Gegensatz aufzuzeigen. Dass nämlich der Erzengel Michael sich völlig anders verhalten hat, also ein Engel, der Gottesdiener ist, der hat sich völlig anders verhalten, was Autorität und so weiter betrifft, wie diese Menschen. Und dann im Vers 10 noch einmal zu beschreiben und sie zu charakterisieren, was sie ausmacht. Und was interessant ist, dieser erste Abschnitt fängt mit der Wüstenwanderung an und endet mit dem Tod von Mose. Dann kommt in Vers 11 ein Wort, das alle Bibelleser kennen, das Wort Wehe. Wie oft lesen wir das in den Propheten oder auch Matthäus 23, wo der Herr Jesus 8-mal Wehe euch Schriftgelehrten, und das ist im Matthäus-Evangelium ja interessant, diese 8-mal Wehe den Schriftgelehrten steht den 8 glückselig sind aus der Bergpredigt gegenüber. Weil das Matthäus-Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus als König, hat aber noch einen zweiten Faden, es zeigt uns nämlich den Herrn Jesus auch als den wahren Mose. Und was war ein Kennzeichen von Mose? Dass er dem Volk Segen und Fluch vorgelegt hat. Und genau das macht der Herr Jesus auch, glückselig sind und wehe. Und so versucht Matthäus aufzuzeigen, dass der Herr Jesus der wahre Mose, der wahre Prophet, der wahre Bringer des neuen Bundes ist. Und dann kommt ein zweiter Abschnitt, und das ist jetzt interessant, der verläuft genau parallel wie der erste Abschnitt. Er zeigt es wieder auf an drei Personen aus dem Alten Testament, also diesmal nicht drei Ereignissen, sondern drei Personen. Und was nimmt der Herr? Als erstes Kain. Für was steht Kain? Kain steht für einen eigenwilligen Gottesdienst, für Gottlosigkeit. Bileam. Bileam steht für Geldliebe, der Glaube, Religion als Mittel zum Gewinn der persönlichen Bereicherung. Als drittes die Rotte Korah. Und für was steht die Rotte Korah? Für die Auflehnung gegen die von Gott gegebenen Ordnungen. Dann haben wir die Verse 12 und 13. Und da beschreibt er wiederum und charakterisiert die Verführer. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Und das möchte ich doch mit euch lesen. Schlagt mit mir bitte auf Judasbrief, die Verse 14 und 15. Da lesen wir, es hat aber auch Henoch, der siebte, von Adam, von diesen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende, um Gericht auszuführen gegen alle und zu überführen alle Gottlosen von allen ihren Werken der Gerechtigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Ich denke, den meisten von euch ist die Geschichte Henochs bekannt. Henoch ist eine der zwei Personen in der Bibel, die den Tod nicht gesehen haben, sondern die Gott zusammen mit dem Prophet, also der andere Person ist der Prophet Elia, die Gott, bevor sie gestorben sind, zu sich in den Himmel entrückt aufgenommen hat. Und bei Henoch war das, bevor die Sündflut kam. Und was jetzt aber interessant ist, Judas sagt uns jetzt, Henoch war ein Prophet. Er hat eine Prophetie abgegeben. Und jetzt würde man ja vielleicht denken, na ja klar, der hat gelebt vor der Sintflut. Das heißt, er hat jetzt prophezeit in Bezug auf die Sintflut. Aber das Interessante ist, Henoch hat nicht prophezeit in Bezug auf die Sintflut, sondern auf das Kommen des Herrn zum Gericht. Also auf das Ende der Tage, wenn der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit sichtbar wiederkommt, um das Gericht auszuüben. Und achtet einmal darauf, wie wieder die Parallele von die Brücke geschlagen wird von der Vergangenheit in die Gegenwart. Henoch, der siebte von Adam, hat von diesen geweissagt. Nämlich genau von diesen, die sich jetzt neben eingeschlichen haben in die Kreise der Gläubigen. Und dann achtet darauf, wie oft das Wort Gottlosigkeit vorkommt. Ich meine viermal, wenn ich es aus dem Kopf richtig weiß. Und wie oft das Wort alle vorkommt. Ein umfassendes, unumgehliches, unausweichliches Gericht Gottes, das über solche kommt, die sowohl in ihren Werken als auch in ihren Worten gottlos sind. Und dann kommt in Vers 16 noch einmal die Beschreibung der Verführer. Und dann kommt ab Vers 17 der große Gegensatz. Ihr aber, Geliebte. Also jetzt hat er die eine Seite beschrieben und jetzt macht er ein großes Aber. Jetzt kommt der große Gegensatz. Jetzt kommt ihr, wahren Kinder Gottes, die ihr für den Herrn leben wollt und dem Herrn dienen wollt. So, und jetzt ist interessant, was er als erstes sagt. Erinnert euch an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte. Jetzt erinnert es sie wiederum, was die Apostel gesagt haben. Das, was wir heute im Wort Gottes finden. Und was haben die gesagt? Die haben gesagt, dass am Ende der Zeit Spötter kommen werden. Aber es geht hier jetzt nicht um Spötter in dieser Welt, sondern um Spötter in den Kreisen der Gläubigen. Und das ist doch auch interessant, wie der Heilige Geist hier vorgeht. Vorhin in den Gebeten kam zum Ausdruck, wenn wir in die Welt schauen, Nahost und was im Moment gerade geht, da könnte man verzweifeln, Angst kriegen, Ungewissheit. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man auf die Kreise der Gläubigen blickt. Was sich im Namen des Herrn Jesus so alles tummelt, was sich auf den Herrn Jesus beruft. Es gibt nichts, was es nicht gibt, was es auch nicht in der Welt gibt. Und habt ihr euch auch schon mal gefragt, wie kann Gott es zulassen? Wie kann Gott es zulassen, dass in den Kreisen, wo man sich zu ihm bekennt, so sein Name gelästert wird, so das Wort Gottes mit Füßen getreten wird, seine Ordnungen so mit Füßen getreten werden? Und da könnte man manchmal auch verzweifeln und irre dran werden. Ja, wo bleibt die Kraft der Gnade? Wo bleibt die Kraft des Evangeliums? Und deswegen sagt er als erstes, erinnert euch an die Worte der Apostel. Denn das, was geschieht, das braucht euch überhaupt nicht durcheinander bringen. Das braucht euch überhaupt nicht erschüttern, euren Glauben erschüttern, eure Hoffnung erschüttern. Warum? Sondern ganz im Gegenteil, es ist genauso, wie es angekündigt wurde. Das heißt, dass diese ganzen Verwirrungen in der Christenheit da sind, das ist nicht etwas, das gegen die Bibel und den christlichen Glauben spricht, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein Beweis dafür, für die Wahrhaftigkeit der Bibel, weil es genau so vorausgesagt wurde. Das ist die erste Ermutigung. Und dann zeigt uns auf, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ich glaube, wir haben sie ausführlich charakterisiert in ihrem Verhältnis zu Gott, ihrem Verhältnis zur Sünde, ihr Verhältnis zur Autorität und ihr Verhältnis, das sie zu den Gläubigen haben. Aber ich möchte jetzt zum Schluss euch nochmal auf die ermutigende Botschaft der Bewahrung euren Blick lenken. Wir werden einmal bewahrt dadurch, dass Gott das Gericht über diese Gottlosen verhängt hat. Und Vers 17 bis 22 zeigt uns dann die Bewahrung der Kinder Gottes. Aber jetzt ist es unsere Verantwortung, Wir haben auf der einen Seite, lehrt die Bibel klar, die Bewahrung ist Gottes Werk. Auf der anderen Seite zeigt sie uns aber auch, dass die Bewahrung auch etwas ist, das Gott bewusst in unsere Verantwortung hineingelegt hat. Und das Erste ist, wir kämpfen für den ein für alle Mal überlieferten Glauben, indem wir uns an die Worte der Apostel erinnern. Und uns so bewusst machen und nicht erschüttert werden in unserem Glauben, es ist genau so, wie es angekündigt wurde. So, und dann kommen die Verse 20 bis 21, den Kampf für das Glaubensgut, durch dein persönliches Glaubensleben. Könnte man drüber schreiben, bewahre dich selbst. Jeder von uns hat die Verantwortung, für sein eigenes Glaubensleben Sorge zu tragen. Mit der Hilfe des Herrn zu schauen, dass es gesund ist. Und da geht er folgendermaßen vor, da verwendet er eine gleiche Grammatikkonstruktion, die wir auch beim Missionsbefehl haben. Missionsbefehl geht hin in alle Welt. Und der Missionsbefehl ist so aufgebaut, es ist im Deutschen schwierig wiederzugeben, aber es ist so aufgebaut, der Missionsbefehl besteht aus einem Befehl und dann zeigt er uns auf durch drei Dinge, wie dieser Missionsbefehl quasi praktisch umgesetzt wird. Der Befehl lautet, machet zu Jüngern. Und wie tun wir das? Indem wir hingehen, indem wir taufen und indem wir die, die dann zu Jüngern geworden sind, das ganze Leben hindurch lehren. So, und wie kämpfen wir persönlich für den Glauben? Der Befehl ist, erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das ist der Befehl. Und wie tun wir es? Durch drei Dinge, indem wir uns selbst aufbauen auf unseren allerheiligsten Glauben. Das ist die Bedeutung vom Wort Gottes für unser persönliches Glaubensleben, die Rolle, die es spielt. Das zweite ist, indem wir im Heiligen Geist beten, indem wir uns bewusst von Gott völlig abhängig machen, ihn beständig suchen und uns an seinem Willen ausrichten. Das ist nämlich genau das, was Beten bedeutet. Und indem wir die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus erwarten, indem wir unseren Blick auf sein Kommen wenden und eine wirkliche Erwartungshaltung haben, den Herrn Jesus wirklich erwarten und dass mit seinem Kommen, wenn er kommt zur Entrückung, uns Barmherzigkeit zuteil wird. Dann die Verse 22 bis 23. Wir kämpfen für den christlichen Glauben, für das Glaubensgut, indem wir für andere kämpfen. Und nach der Botschaft, bewahre dich selbst, kommt sozusagen die Verantwortung, bewahre deine Geschwister. Aber achtet auch auf die Reihenfolge. Und das ist immer die Reihenfolge in der Bibel. Timotheusbrief. Habe Acht auf dich selbst und dann wirst du andere erretten. Wer von euch ist schon mal mit dem Flugzeug geflogen? Und wie heißt da die Botschaft bei den Sicherheitseinführungen? Wenn die Masken vom Himmel fallen, wenn sie von der Decke fallen, wie ist die Botschaft? Nimm zuerst du deine Maske und dann kannst du anderen helfen. Und das ist eine schöne Illustration, wie das biblische Prinzip ist. Ich habe die Verantwortung zuerst für die Hygiene und die Gesundheit meines eigenen Glaubenslebens. Und aus dem heraus kann ich dann, wenn mein Glaubensleben gesund ist, kann ich dann meinen Mitbruder, meiner Mitschwester helfen. Und ja, Judas nennt hier drei Gruppen von Gläubigen, unterschiedlichen Situationen, wo drei Handlungsweisen zur Folge haben. Das heißt, es lehrt mich, wenn ich anderen helfen will, dann brauche ich Weisheit. Ich muss wissen, in welcher Situation steckt der andere. Und dann nur kann ich ihm auf die richtige Art und Weise helfen. Und dann kommt eben, und damit wollen wir schließen, schließt sich dieser Lobpreis an in Vers 24 und 25, Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlock. Und das ist einer der wunderbarsten Sätze, die es in der ganzen Bibel gibt, und der kommt mehrmals vor, möchte ich euch anregen, studiert es einmal nach, diese Ausdrucksweise: Gott vermag. Das heißt so viel wie: Gott kann, Gott ist in der Lage dazu. Das, was wir nicht vermögen, das, was wir aus uns heraus nicht können, nicht schaffen. Und das ist gerade eine der großen Auswirkungen der Gnade Gottes und wo das Evangelium zum Tragen kommt. Gott vermag. Und diese Tatsache, dass Gott vermag, das soll uns zum Jubeln, das soll uns dazu bringen, diesen Gott zu loben und zu preisen. Was vermag dieser Gott? Er mag uns ohne zu straucheln. Und diese Leute, die sich neben eingeschlichen haben, ist die große Gefahr, dass sie uns zum Straucheln bringen. Aber dann haben wir auf der anderen Seite einen Gott, der vermag uns ohne Straucheln, ohne Fehl, in vollkommener Weise vor sein Angesicht zu stellen. Das ist sein Werk. Und ich möchte schließen mit zwei Zitaten. So sehen wir, dass der dreieinige Gott mich vor seiner Herrlichkeit tadellos darstellen will. Interessant, wir haben ja hier auch die Dreieinigkeit drin. Wenn ihr euch mal anschaut, Vers 20 und 21, wir beten im Heiligen Geist, wir haben die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. So sehen wir, dass der dreieinige Gott mich vor seiner Herrlichkeit tadellos darstellen will. Ein wunderbarer Gedanke. Kann ich in meinem Herzen da noch Zweifel aufkommen, dass dies auch wirklich geschehen wird? Und nicht dies allein, diese herrliche Hoffnung wird uns hier unter den schwierigsten Umständen in den dunkelsten Tagen zu unserem Trost und zu unserer Freude vorgestellt. Und das Wunderbare ist, dass dieser Brief, der so stark, so nachdrücklich vor Gefahren, auch vor Abfall, vor Verfall innerhalb dem Kreis der Gläubigen beginnt, dass dieser Brief mit einer der herrlichsten Aussagen endet. Das Ausmaß des Bösen und die Schwachheit der Heiligen verschwindet aus unserem Blick und Gott allein verbleibt. Daher kann er den ernsthaftesten Brief, der je verfasst wurde, mit dem höchsten Ausruf von Jubel abschließen. Und das möchte ich uns wünschen, dass uns das wirklich durch die Woche begleiten darf, dass wir ganz neu ein Bewusstsein bekommen für alle Gefahren, vor allem, was uns entmutigen kann, vor allem, was unseren Glauben erschüttern kann, dass wir wissen dürfen, am Ende bleibt dieser Gott, der vermag. Und an ihn wollen wir uns klammern. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er der ist, der uns vermag, ohne Straucheln, ohne Makeln, vor sein Angesicht in Herrlichkeit zu stellen. Amen.